Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Heute freue ich mich auf Dr. Norbert Nosal. Er ist Gynäkologe und Chefarzt am Elisabeth-Krankenhaus in Essen. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Aber Herr Nosal, wir kennen uns noch nicht und ich freue mich auf unser Gespräch.
Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich freue mich auch. Ich freue mich, dass wir heute etwas zu einem wichtigen Thema besprechen können. Ich wurde gefragt, ob ich Lust habe, an dem Podcast teilzunehmen zum Thema Endometriose. Und ich habe dann natürlich spontan zugestimmt, weil ich glaube, da gibt es einfach viel Redebedarf.
Definitiv. Und ich glaube auch, dass es ein Thema ist, was sich in den letzten, weiß ich nicht, vielleicht 10, 15 Jahren, so von mir zumindest gefühlt, da, wo sich auch viel getan hat, vielleicht auch medizinisch sogar verändert hat, aber das finden wir in den nächsten Minuten heraus. Vielleicht fangen wir ganz einfach an. Was ist Endometriose?
Ja, also Endometriose kommt von dem Wort Endometrium. Endometrium ist Latein, heißt Endo in Metrium Gebärmutter. Das heißt, es beschreibt die Schleimhaut der Gebärmutter und Ose ist immer im medizinischen Bereich eine krankhafte Veränderung. Das heißt, die Gebärmutterschleimhaut ist nicht mehr an der natürlichen Stelle, also sprich in der Gebärmutter, sondern verlässt diese und befindet sich dann außerhalb des Organs und meistens im Bauchraum.
Warum verschwindet die in andere Bereiche? Warum bleibt die nicht in der Gebärmutter?
Gute Frage. Also das weiß man bis heute noch nicht ganz. Das Rätsel ist noch nicht ganz gelöst. Es gibt verschiedene Theorien. Die eine Theorie sagt, dass es angeboren ist und mit der ersten hormonellen Stimulation dann anfängt zu wachsen. Die andere Theorie besagt, dass es zu einer Veränderung von gesunden Zellen kommt. Und die dritte Theorie, die am wahrscheinlichsten ist, besagt, dass die Frauen mit der ersten Menstruation über die Eileiter rückwärts menstruieren und sich dort die Zellen annisten, also sprich eigentlich einwachsen.
Hat das jede Frau? Kann das jede Frau bekommen?
Ja, Sie haben es ja gerade schon einleitend gesagt, dass es zunehmend diagnostiziert wird. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Wir wissen es nicht, ob das jetzt irgendwie durch Lebensveränderungen oder durch bestimmte durch Lifestyle verursacht werden kann. Wir vermuten tatsächlich, dass es eine konstante Erkrankung ist und dass es halt nur heute viel häufiger diagnostiziert wird. Und nein, nicht jede Frau kriegt Endometriose. Es ist ganz spannend zu hören, dass einfach viele Frauen Probleme mit der Menstruationsblutung haben. Das heißt also, man schätzt ungefähr, dass jede zweite Frau schmerzhafte Menstruationen hat. Aber nicht alle von diesen 50% der Frauen haben dann auch Endometriose, sondern man schätzt, dass es dann insgesamt ungefähr bei jeder 10. Frau diagnostiziert werden kann.
Da sind wir schon beim nächsten guten Punkt. Wie merke ich, wenn ich Endometriose hätte, was würde ich merken?
Das ist das Schwierige an der Erkrankung. Das heißt also, man bezeichnet die Endometriose auch als das sogenannte Chamäleon der Gynäkologie. Ich finde das Wort Chamäleon schwierig. Ich glaube, dass dahinter steckt, dass es einfach sich gut verstecken kann und spät deswegen diagnostiziert wird. Es ist so, dass die Endometriose letztendlich zu typischen Beschwerden kommt, aber diese Beschwerden auch bei vielen Frauen ohne Endometriose vorkommen können. Das Leitsymptom, also das, was viele Frauen, eigentlich fast alle haben, ist eine schmerzhafte Regelblutung. Aber ich habe ja gerade gesagt, jede zweite Frau leidet darunter und davon wiederum nur jede vierte Frau hat dann letztendlich dann auch die Endometriose diagnostiziert.
Wenn man jetzt so ganz praktisch denken würde, okay, hat man halt einmal im Monat ein paar Tage Schmerzen, warum der ganze Aufwand? Es ist nicht nur damit getan, ne? Also es sind nicht nur die Schmerzen bei einer Endometriose, sondern da kommt noch mehr dazu.
Bei der Endometriose handelt es sich um eine chronische Erkrankung. Das heißt also, man muss unterscheiden, ob es punktförmig wenig vorhanden ist oder ob es halt viel und in die Organe hineinwachsend ist. Das bedeutet also, nicht jede Endometriose ist gleich schädigend. Gott sei Dank ist die Mehrheit der Fälle punktuell zum Beispiel auf das Bauchfell beschränkt. Aber da gibt es halt auch Verläufe, die wir noch nicht ganz verstehen, warum es so ist, wo die Endometriose das Bauchfell verlässt und in andere Organe hineinwächst, zum Beispiel Eierstöcke, zum Beispiel in den Darm oder auch um den Harnleiter herum in die Blase. Das sind alles Veränderungen, die sehr aggressiv sind, aber Gott sei Dank seltener als die Endometriose an sich. Und ich glaube, das macht das so schwierig, weil man muss nicht alle Frauen mit Endometriose direkt operieren.
Dazu noch mal eine Frage. Ich habe nämlich auch mal gelesen, dass es Fälle gibt, wo endometrisches Gewebe, richtig? Mhm. Sogar im Muskelgewebe, in der Schulter oder so sogar gefunden wurde, also ganz woanders im Körper. Würde man dann da auch Schmerzen haben zum Beispiel oder würde man an der Blase Schmerzen haben oder am Darm auch? Würde das auch Schmerzen während der Regelblutung ähnlich also Schmerzen machen an anderen Stellen im Körper?
Das ist eine sehr gute Frage und ich kann Sie dahingehend beruhigen, dass die Endometriose das Bauchfell, also sprich den Bauchraum verlässt, ist eigentlich eine absolute Rarität. Sie haben gerade ein Beispiel gebracht von Muskelendometriose. Das ist wirklich eine Ausnahme und meistens beschränkt es sich auf den Bauchraum und insbesondere auf das kleine Becken. Und man weiß, also letztendlich eine Menstruation kann ja auch schon wehtun. Und woher soll man dann unterscheiden, ob das jetzt Endometriose ist oder nicht? Ich kann Ihnen so ein paar Statistiken nennen. Also 90% der Frauen mit Endometriose geben an, dass sie Schmerzen bei der Menstruation haben. 50% geben wiederum an, dass sie Schmerzen beim Geschlechtsverkehr haben können. Und Darm ist da eher selten. Wir reden da von 10%. Und die Blase ist von den Organen her noch seltener. Man redet da von 1%.
Und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr auch nur während der Periode oder immer?
Auch das ist eine sehr gute Frage, weil das hängt vom Stadium ab. Das heißt also, es gibt mehrere Phasen in der Endometriose. Ich habe gerade vom Frühstadium berichtet, dass es halt punktuell vorhanden ist. Das ist die Phase, die häufig jüngere Frauen betrifft. Und je mehr Zeit vergeht, je häufiger die Menstruationen eintreffen, ohne dass man es vernünftig therapiert, desto mehr Schaden kann angerichtet werden. Es muss irgendwelche Mechanismen geben, die wir noch nicht ganz verstehen, wo es dann dazu kommt, dass die Endometriosezellen dann halt auch in die Organe hineinwachsen können. Weil normalerweise gibt es da Schutzschichten, die das verhindern. Aber wenn wir zum Beispiel von Eierstockendometriose sprechen, dann müssen Sie sich vorstellen, es sind Zysten, sie sehen aus wie altes, nicht geronnenes Blut. Man nennt sie auch umgangsformlich Schokoladenzysten, wobei es sieht halt nur wie flüssige Schokolade aus. Und diese Zysten wachsen halt einfach mit der Zeit. Also je häufiger die Frau eine Menstruation hat, desto mehr Menstruationsblut bildet sich. Und so müssen Sie sich das halt auch in den einzelnen Bereichen vorstellen, wo dann die Herde dann wachsen können. Also die zweite Phase ist dann letztendlich das, Organe befallen werden können und dadurch auch Verwachsungen entstehen, weil der Körper versucht, das abzubauen oder zu verhindern. Es kommt zu einer chronischen, nicht bakteriellen Entzündung. Und dadurch kann es dann zu Körperabwehrmechanismen kommen, die dazu führen, dass Organe dann auf einmal verkleben. Und diese Schmerzen, also Organverklebung, sind unabhängig von der Menstruation. Das ist dann sozusagen die zweite Phase. Und die dritte Phase, da geht es dann darum, dass Organe geschädigt werden. Da geht es dann darum, dass zum Beispiel die Endometriose in den Darm hineinwächst, dort zu Verengung des Darms führen kann, dass Endometriose auch in die Blase hineinwächst, was, wie ich schon gerade sagte, Gott sei Dank sehr selten ist. Aber da geht es dann auch um chronische Schmerzen, die unabhängig von der Menstruationsblutung sind.
Ich hatte eine Arbeitskollegin, die mit Mitte 20 oder bei der mit Mitte 20 Endometriose festgestellt wurde. Und sie hatte einen großen Kinderwunsch und ich weiß noch, wie sie zu mir gesagt hat, ich habe jetzt, ich habe eine kleine Operation, das Gewebe wird entfernt, aber wahrscheinlich ist es so, ich werde niemals Kinder haben können. Also sie war ziemlich fertig mit dieser Diagnose. Und sie hatte mir auch erzählt, dass es ein langer Weg war, das herauszufinden. Das ist jetzt auch schon 12, 15 Jahre her. Also sie hatte, ich glaube, mit ihrer Frauenärztin drüber gesprochen und man hat erstmal auch nichts gesehen oder gefunden. Also der Weg bis zur Diagnose war lang bei ihr. Und dann, jetzt kann man sagen, mittlerweile hat sie 3 Kinder, also zum Glück hat sich diese große, große Angst nicht bestätigt. Und ich weiß, dass sie auch dann während der Schwangerschaften zum Beispiel komplett Ruhe hatte und auch nach den Schwangerschaften noch lange Monate keine Beschwerden. Das ist dann wiedergekommen, aber ich glaube, zwischen den Kindern hat sie keine Eingriffe mehr gehabt. Also sie hat es dann, ist dann nochmal, wie gesagt, insgesamt 3-mal schwanger geworden, hat 3 Kinder, gesunde Kinder auf die Welt gebracht. Und das war also aber eine Zeit mit viel Herumprobieren, Also erstmal finden, was ist da in mir, warum habe ich diese Schmerzen? Ängsten, großen Ängsten natürlich mit Kinderwunsch und ja, einer langen Reise, die schwer war. Kann man sagen, dass das so bei vielen Patienten ähnlich ist oder sein könnte?
Also Ihre Freundin kann sich glücklich schätzen, weil es hängt einfach wirklich davon ab, wann diagnostiziert man es und wann therapiert man es. Wenn sie jetzt eine Frühform der Endometriose hatte, dann hat das sehr wahrscheinlich sehr wenig Auswirkungen auf die Fertilität, also auf die Empfängnisbereitschaft. Wenn Sie sagen, sie hatte Mitte 20 die Diagnose und sie hat mehrere Jahre nach der Diagnose gesucht, dann ist das ein typischer Verlauf. Das heißt also, es gibt einfach häufig schon die ersten starken Schmerzen, wenn die erste Menstruationsblutung mit 13, 14, 15 eintritt. Die jungen Mädchen quälen sich, werden dann von der Mutter beruhigt nach dem Motto, das gehört zum Frausein dazu. Warum? Weil die Mutter häufig auch schon Endometriose hat. Also es gibt Genlinien, die das vererben können. Und das führt dann dazu, dass man sich damit so ein bisschen abfindet. Und ich glaube, durch die sozialen Medien ist das so ein bisschen, ja, letztendlich ans Tageslicht gekommen, dass es nicht normal ist. Mhm. Also das ist halt genau der Punkt. Was ist normal? Und das so zu differenzieren, ist die Krux an der ganzen Diagnostik. Ich denke, wichtig ist, dass man einfach beachtet, man sollte sich nicht damit zwingend abfinden. Man sollte, wenn man Beschwerden hat, die Beschwerden lindern. Und da hat sich Ihre Freundin ganz bewusst gegen eine Therapie entschieden. Letztendlich ist es so, es gibt verschiedene Möglichkeiten, dem Ganzen irgendwie versuchen, den Druck zu nehmen. Das eine ist zum Beispiel, dass man mit Schmerzmedikamenten arbeiten kann. Das andere ist, dass man mit Physiotherapie dagegen arbeiten kann, dass man mit Sport dagegen arbeiten kann, dass man sich aber damit auch so ein bisschen nur ablenkt vom eigentlichen Problem. Denn letztendlich ist es so, wenn Ihre Freundin Pech gehabt hätte und die Endometriose hätte wirklich die Organe infiltriert, was Gott sei Dank nicht so häufig ist, also dass Organe befallen werden, auch die Eileiter, die Eierstöcke, dann ist es wirklich nachweislich so, dass die Empfängnis deutlich abnimmt. Man schätzt bei einer fortgeschrittenen Endometriose, dass man dann Mitte 20 schon eine Empfängnisbereitschaft einer Mitte 30-Jährigen hat. Und das ist in dem Alter noch relativ erträglich, aber wenn so eine Mitte 30-Jährige dann letztendlich schwanger werden möchte und dann schon 20 Jahre mit Endometriose sich gequält hat, dann kann es schon sein, dass es sehr schwierig wird, für sie schwanger zu werden.
Warum nochmal genau? Also was macht das, macht dieses fremde Gewebe im Körper, dass die Fruchtbarkeit, dass das sinkt?
Das steht noch nicht so ganz klar, aber letztendlich muss man sich Folgendes vorstellen. Die Eizelle und die Samenzelle, die zusammenfinden sollen, brauchen eine gesunde Umgebung. Und die treffen sich aber in einem hochentzündlichen Bereich im Bauchraum. Das heißt also, sie müssen vor Augen haben, dass allein durch die Anwesenheit von bestimmten Markern, man nennt das Zytokine, das sind Entzündungsbotenstoffe, dass allein dadurch dann häufig die Eizelle oder die Samenzellen einfach die Umgebung gar nicht überleben. Mhm. Und das vermindert allein schon die Empfängnisbereitschaft. Zusätzlich kann es zu Organschäden kommen, es kann dazu kommen, dass Eileiter verschlossen sind, es kann dazu kommen, dass Eierstöcke, wo der Eisprung stattfindet, an der Beckenwand oder an der Gebärmutter kleben, sodass da einfach gar nicht richtige Eisprünge stattfinden können. Es kann dazu kommen, dass durch die sogenannten Schokoladenzysten, von denen ich gerade sprach, letztendlich, dass diese dann die Eizellen an dem Eisprung hindern. Und das sind so wahrscheinlich die Ursachen, warum Frauen mit Endometriose eine verminderte Empfängnisbereitschaft haben.
Und nochmal eine Frage, weil ich es gerade versuche zu verstehen und weil es auch irgendwie ja so ungewöhnlich ist, dass also die Gebärmutter baut sich ja ab und auf, jede 4 Wochen. Würde dieses endometrische Gewebe das auch machen? Also geht die mit dem Zyklus oder bleibt, wenn es einmal woanders ist, bleibt es immer da?
Es ist die Gebärmutterschleimhaut, die sich auf und abbaut. Und ja, die befindet sich in der inneren Höhle der Gebärmutter. Und man muss sich das wirklich so vorstellen, dass das Menstruationsblut, was durch die Gebärmutter über den Gebärmutterhals in die Scheide, dann in den Tampon oder in die Vorlage läuft, dass dieses Blut dann auch im Bauchraum sich anstaut. Mhm. Also tatsächlich, und das macht diese chronische Entzündung, das bringt den Körper ja an seine Grenzen. Es kommt dadurch auch zu Schmerzen, weil, wie gesagt, diese Botenstoffe ausgeschüttet werden. Es kommt zu Verklebung. Es sind halt diese Punkte, die letztendlich dann auch am Ende des Tages die Schmerzen verursachen und dann halt auch die Probleme, die es mit sich zieht.
Gäbe es denn jetzt in einem im weiblichen Zyklus Tage, wo man sich besser fühlt und schlechter fühlt? Also kann man, würde man, wenn man jetzt zuhört und sagt, könnte irgendwie bei mir passen, dass es auch eher um den Periode herum schlimmer ist und dann vielleicht ein, zwei Wochen später anders, oder ist das auch unterschiedlich?
Also in der Frühphase ist es tatsächlich so, dass es mit der Menstruation ein paar Tage davor und manchmal auch ein paar Tage danach schmerzhaft ist. Mhm. Wenn es zu einer Chronifizierung kommt, also wenn das einfach dauerhaft einen Schaden anrichtet, dann ist es unabhängig von der Periode. Dann leiden die Frauen halt auch unabhängig von ihrer Menstruation.
Wenn jetzt eine Patientin, bei einer Patientin der Verdacht besteht und sie hat auf jeden Fall noch einen Kinderwunsch, wie würde man behandeln oder wie würde man auf die Suche gehen?
Das ist tatsächlich die schwierigste Version, weil bevor man einen Kinderwunsch hat, sollte man erstmal vielleicht gucken, ob man tatsächlich irgendwie Endometriose hat. Und das Schwierige ist, es zu diagnostizieren. Also Sie haben gerade zum Beispiel eine Untersuchung, also ich nehme an, dass Sie den Ultraschall meinten, da hat man nichts gesehen.
Ja, genau.
Genau, und im Ultraschall ist es tatsächlich in der ersten Phase einfach nicht darstellbar. Also wenn das so punktförmige Endometrioseherde sind, haben Sie keine Chance. Sie sehen das erst ab 5 mm. Und dann reden wir schon von Tausenden von Endometriosezellen. Und wir haben uns da so ein bisschen in diese Richtung spezialisiert. Seit 6, 7 Jahren versuchen wir, die Endometriose-Herde schon vor der Operation zu sehen. Das heißt also, wir machen einen Ultraschall, wo wir genau gezielt nach diesen typischen Stellen im Ultraschall suchen. Das ist zum Beispiel an bestimmten Mutterbändern, die im Bauchraum sind. Da ist es am häufigsten. Es ist zum Beispiel typischerweise am Eierstock oder im Eierstock. Es sind so typische Stellen, wo man genauer hingucken sollte. Und den Frauen, Ärztinnen und Ärzten in den Praxen, denen fällt immer eine Zyste auf. Das ist so das Leitsymptom und wir versuchen darüber hinweg zu gucken. Also da gibt es auch inzwischen wirklich in der Niederlassung, also bei den ambulanten Kolleginnen und Kollegen, viele Spezialisten, die dann auch so wie wir dann gezielt danach gucken, sind da Herde vorhanden. Aber dann ist es schon eine fortgeschrittene Stadium. Das heißt also, wir haben dieses diagnostische Fenster zwischen ja, es ist im Ultraschall nachweisbar und es ist noch gar nichts nachweisbar. Mhm. Und die Frauen leiden aber. Sie geben typische Beschwerden an, wie ich gerade schon sagte, typischerweise starke Schmerzen bei der Menstruation. Unsere Grenze ist so ein bisschen, ist man auf Schmerzmedikamente angewiesen. Mhm. Und wenn ja, dann steigt damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine Endometriose handelt. Und in diesem Fenster zwischen Diagnose und letztendlich durch die Operation oder durch den Ultraschall nachgewiesene Endometriose sollte man, wenn man Beschwerden hat, tatsächlich unbedingt eine Frauenärztin oder einen Frauenarzt aussuchen und ihm das auch klar formulieren. Ich habe Schmerzen, es fühlt sich unangenehm an, was kann man tun? Und dann gibt man den Ball an die Kolleginnen und Kollegen ab und dann schaut man, wie die darauf reagieren.
Was ist zum Beispiel mit einer MRT-Aufnahme oder so? Könnte die helfen?
Sehr gute Frage. Der Ultraschall und das MRT sind sich relativ ähnlich. Das heißt also, das MRT ist einfach sehr aufwendig. Es ist Gott sei Dank frei von Strahlung im Gegensatz zu anderen röntgenologischen Untersuchungen wie zum Beispiel CT. Aber da sehen Sie es auch tatsächlich erst in einem weit fortgeschrittenen Stadium. Wir reden da von millimetergroßen Befunden, die am Bauchfell sitzen können. Die sehen Sie nicht im MRT, keine Chance.
Das heißt, um die Herde wirklich zu sehen, müsste man in den Bauch reingucken, quasi.
Ja, das war bis vor ein paar Jahren tatsächlich der sogenannte Goldstandard. Goldstandard heißt also, Sie brauchten, um eine Therapie gegen Endometriose einzuleiten, auch erstmal eine Sicherung, eine Gewebesicherung. Und das hat man in den letzten Jahren glücklicherweise verlassen. Das heißt also, es genügt inzwischen mit der Frauenärztin und Frauenarzt zu sprechen und wenn die Kollegin dann das Wort Endometriose als Verdachtsdiagnose, es muss nicht zwingend nachgewiesen werden, dann kann man schon auf bestimmte Medikamente zugreifen, die normalerweise früher erst nach einer Operation angeboten wurden. Da sind die Gesetzgeber und die Verantwortlichen der einzelnen Kassen tatsächlich den Frauen deutlich entgegengekommen und bieten jetzt auch eine Therapie an, die auch teilweise sehr kostenspielig ist, ohne dass man zwingend vorher eine Operation gemacht haben muss.
Was sind das für Medikamente, die helfen?
Das sind Hormone. Mhm. Das sind Hormone. Und das Problem ist, wir erleben das auch bei uns in der Sprechstunde, so ähnlich wie bei Ihrer Freundin, letztendlich Bedenken gegenüber Hormonen, weil auch das wiederum durch die sozialen Medien sehr getriggert wird, also sehr unterstützt wird nach dem Motto, Hormone sind nicht gut, Hormone stören mich in meiner Weiblichkeit. ich fühle Wesensveränderungen, ich fühle mich nicht wohl, ich setze die Hormone ab. Das kann gut gehen, das kann aber auch genau in die falsche Richtung gehen. Das heißt also, wir beraten die Frauen dahingehend in der Sprechstunde, wenn sie zu uns kommen und sie haben den Verdacht auf Endometriose und wir sehen aber nichts im Ultraschall. Das ist das erste Kriterium. Das zweite Kriterium ist Kinderwunsch. Deswegen habe ich Ihnen gerade eingangs gesagt, das ist eine sehr gute Frage. Dann würden wir denen tatsächlich erstmal eine Hormontherapie empfehlen, weil wenn wir sie operieren, empfehlen wir denen danach auch eine Hormontherapie. Man muss es als eine chronische Erkrankung sehen. Das heißt, wenn man es operativ entfernt, heißt es noch lange nicht, dass man davon befreit ist. Es kann sein, dass Herde an anderen Stellen dann wieder aufflammen, die man einfach bei der Operation nicht sehen konnte, weil das ist im Mikrometerbereich, also so, dass es dem auch trotz Vergrößerung der Kamera einem dann in der Operation nicht ersichtlich ist. Und letztendlich sollte man, bevor man sich unters Messer legt, erstmal mit der Frauenärztin, Frauenarzt sprechen, ob nicht eventuell eine Hormontherapie sinnvoller ist.
Die Hormone würden sozusagen wie eine Antibabypille wirken oder würden sie die Periode unterdrücken? Wie wirken sie?
Die Hormone wirken so, dass sie natürlich in den Zyklus eingreifen, aber man hat durch Untersuchungen festgestellt, dass es nicht genügt, eine sogenannte Antibabypille zu nehmen. Das heißt also, diese Pillen haben nicht den Effekt wie andere Pillen, auf die ich jetzt gleich zu sprechen kommen werde, denn sie werden 21 Tage genommen und man pausiert 7 Tage und in diesen 7 Tagen menstruiert man. Und das ist ja nicht gewünscht. Das heißt, es gibt andere Hormonpräparate, die im Prinzip den Körper vorgaukeln, er wäre schwanger, aber gleichzeitig auch einen Effekt gegen Entzündungen haben und auch so gezielter gegen Endometriose wirken können. Und dem Körper wird dadurch vorgetäuscht, dass ein Aufbau der Schleimhaut nicht erforderlich ist. Das heißt, es wird komplett unterdrückt. Die Schleimhaut baut sich nicht auf, es kommt zu keiner Menstruation und wenn es zu keiner Menstruation kommt, dann kann auch keine Endometriose Ärger machen. Das kann man durch Pillen machen, man kann es aber auch durch Präparate machen, die jetzt nicht über den Mund eingenommen werden, Stichwort Hormonspirale. Wir haben also schon gute Ergebnisse, wenn wir zum Beispiel Frauen haben, die sich für eine Spirale eignen, die hormonell gesteuert ist, weil dadurch doch deutlich weniger Nebenwirkungen entstehen. Wir wissen, alles, was pillenmäßig über den Mund aufgenommen wird, hat halt deutlich höhere Risiken für Thrombose, für letztendlich auch Nebenwirkungen wie Migräne. Und das kann man durch eine mögliche Spiraleneinlage deutlich umgehen. Da sind noch ganz interessante neue Produkte auf den Markt gekommen. Es gibt den sogenannten Nuva-Ring. Da werden die Hormone im Rahmen eines Kunststoffrings ins hintere Scheidengewölbe eingelegt und die sind eigentlich nur zugelassen für 21 Tage und 7 Tage Pause.
Aber das ist ein Kontrazeptivum, oder?
Das ist zeitgleich ein Kontrazeptivum, genau. Aber es gibt dafür keine offizielle Zulassung, auch nicht zur Therapie der Endometriose, aber es gibt doch diverse Frauen und viele Frauen, die mit den Pillen nicht klarkommen, die dann diesen Nuva-Ring nach 21 Tagen austauschen und sich direkt den neuen Nuva-Ring einlegen. Das darf ich nicht offiziell empfehlen, aber
es hat keiner gehört.
Es gibt halt schon die Möglichkeit, sich da zu helfen, weil das ist halt das Ärgerlichste. Man hat Beschwerden oder man hat sogar die Diagnose einer Endometriose, man verträgt die Pille nicht oder man hat Bedenken, dann setzt man sie ab. Das sind die Frauen, die wir dann ein paar Jahre später dann in der Kinderwunsch-Sprechstunde treffen.
Wenn jetzt noch ein Kinderwunsch besteht, ich würde gleich die Frage nochmal stellen, wenn der Kinderwunsch schon erledigt ist, quasi. Aber wenn der Kinderwunsch noch besteht und man nimmt das Hormonpräparat, wo man keinen Zyklus quasi mehr hat, spürbar, könnte man dann schwanger werden?
Das geht nicht.
Das geht nicht. Das heißt, man muss ein Zeitfenster, man muss es planen dann, oder?
Es ist sinnvoll, wenn man versucht, schwanger zu werden. Also man muss tatsächlich ein Zeitfenster finden. Wenn Sie zum Beispiel eine Spirale haben oder Pille einnehmen, dann müssen Sie es natürlich, also die Spirale entfernen oder die Pille absetzen. Und in der Regel geht das relativ schnell, dass man wieder einen Eisprung bekommt und dass man empfängnisbereit ist. Es gibt so eine Faustregel, man sagt das so im Bereich des Kinderwunsches, dass Frauen über 35 einfach weniger Zeit haben als Frauen unter 35. Das heißt, wir sprechen von unerfülltem Kinderwunsch bei Frauen über 35, wenn der 6 Monate nicht eingetreten ist, der Kinderwunsch. Und wir sprechen von unerfülltem Kinderwunsch bei Frauen unter 35, wenn seit 12 Monate nicht eingetreten ist. Das heißt also, per se hat eine 20-Jährige eine deutlich erhöhte Empfängnisbereitschaft als eine 40-Jährige. Wir reden da jetzt nicht von einem Unterschied von wenigen Prozent, sondern wir reden von einem Unterschied von knapp 30, 40, 50 Prozent. Mhm. Und das macht schon eine Menge aus. Und letztendlich ist es so, dass wenn Sie die Hormone abgesetzt haben, es sehr relativ schnell wieder zu einer Zyklusbildung kommen kann.
Also wenn man die Beschwerden hat bei einer Endometriose und man möchte, entscheidet sich für die Hormontherapie zum Beispiel und ist beschwerdefrei, dann ist es aber zwingend notwendig, dass man aufgibt, in Anführungsstrichen, die Hormone absetzt und dann versucht, schwanger zu werden, gezielt in der Zeit. Und man muss dann in Kauf nehmen, dass möglicherweise Beschwerden wieder auftreten.
Tatsächlich ist es so. Aber in der Regel ist es so, wenn Sie mehrere Monate oder Jahre beschwerdefrei waren, geht das nicht von heute auf gleich, dass Sie dann auch wieder neue Beschwerden haben. Das entflammt erstmal wieder, so muss man sich das vorstellen. Wobei Frauen, die schon vorher eine sehr ausgeprägte Endometriose haben, da ist es auch dann sehr unwahrscheinlich, dass sie auf natürlichem Wege schwanger werden können. Also man sollte da auch nicht zögern und sich tatsächlich frühzeitig in ein Kinderwunschzentrum begeben. Mhm. Warum? Weil die Kolleginnen und Kollegen in den Kinderwunschzentren, die umgehen diesen ganzen natürlichen Empfängniszyklus. Das heißt also, wo die Samenzelle und Eizelle in dem möglicherweise hochentzündeten Bauchbereich zusammenkommen, das macht man dann außerhalb des Körpers und setzt die befruchtete Eizelle wieder ein. Also wir verstehen uns da eher als Team und es ist nicht so, nur weil ich jetzt viele Operationen mache, bestehe ich darauf, dass alle Frauen sich operieren lassen, sondern man muss das individuell betrachten. Also Frauen, wo man sieht, die könnten durch die Operation eine erhöhte Empfängnisbereitschaft haben, die berät man dann eher Richtung Operation. Und das ist das, was ich gerade sagte. Es gibt nur drei Ausnahmen für Operationen. Das sind chronische Beschwerden, die auch außerhalb der Regelblutung eintreten. Das sind Unverträglichkeiten von Hormontherapien und das ist der unerfüllte Kinderwunsch. Da kommen wir ins Spiel.
Wenn es denn zu einer Schwangerschaft kommt, ist die auch automatisch heilend für die Endometriose, zumindest für einen gewissen Zeitraum, ne?
Ja, so haben Sie es gerade bei Ihrer Freundin beschrieben. Ja. So ist es. Es ist ja letztendlich so, dass man in der Zeit nicht menstruiert und damit schläft die Endometriose wieder ein. Sie verschwindet leider nicht ganz, aber wir wissen, dass Endometriose, die durch eine Schwangerschaft gehemmt wird, dann doch zu einer deutlichen Beschwerdelinderung kommt, auch in der nächsten Zeit nach der Empfängnis.
Kann aber immer wieder aufflammen. Das heißt, das ist auch da so ein bisschen tückisch leider. Ne? Es ist so ein bisschen Chamäleon, weiß ich gar nicht. Ich sehe eher das Bild vor mir, aber ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, so ein Spiel, wo so Köpfe immer hochkommen und man möchte die fassen, aber man kriegt die irgendwie nicht zu fassen, oder manchmal denkt man das aber dann doch nicht, weil dann, ne? Also es ist so ein bisschen schwierig. Ja. Ein besonderes Krankheitsbild und dann auch tückisch einfach, weil es nicht leicht identifizierbar ist, A, und B, dann auch nicht wirklich keinen ganz klaren Plan gibt, wie man da beschwerdefrei wird. Wenn denn aber dann zum Beispiel, ich muss jetzt auch noch mal im Nachgang meine Kollegin fragen, wie es ihr jetzt geht nach den drei Kindern, ob sie immer noch die Beschwerden hat. Ich weiß es nicht, aber nehmen wir an, der Kinderwunsch ist abgeschlossen und man hat aber trotzdem Endometriose, würden Sie dann sagen, wenn es passt, dann auch eine Hormontherapie empfehlen bis zu den Wechseljahren und dann hat sich der Drops auch wieder gelutscht dann quasi? Oder wie ist da der Verlauf da?
Letztendlich ist es so, wenn Sie keine Tage haben, haben Sie keine Endometriose. Und ja, Sie haben recht. Ich würde das jetzt nicht per se allen Frauen nach Entbindung empfehlen, sondern ich würde da erstmal so ein paar Monatszyklen abwarten und schauen, wie es mir geht. Mhm. Und wenn ich wenig Beschwerden habe oder keine Beschwerden, dann würde ich es auch nicht zwingend allen Frauen empfehlen, eine Hormontherapie zu nehmen. Mhm. Anders ist es bei einer Frau, die jetzt ihr erstes Kind bekommen hat und vorher eine schwere Endometriose hatte, eine lange Zeit brauchte, um überhaupt schwanger zu werden. Und dann plant nochmal ein zweites Kind oder vielleicht sogar ein drittes Kind zu bekommen. Den würde ich zwingend raten, zwischen den geplanten Schwangerschaften oder durchgeführten Schwangerschaften dann unbedingt dann hormonell zu therapieren. Also letztendlich, man muss das individuell sehen und es ist aber so, dass wenn Frauen auch nach der Zeit der Schwangerschaften und nach der abgeschlossenen Familienplanung Beschwerden haben, dann zögert man nicht auch einer 40, 45 oder vielleicht sogar 50-jährigen Frau nochmal eine Hormontherapie zu empfehlen. Man muss das ja individuell sehen, deswegen brauchen wir die Hilfe der niedergelassenen Kollegen und Kollegen und die beraten einen dann, was in dem Fall das Beste ist.
Und wie hoch der Leidensdruck ist oder ob man dann sagt, ach, keine Ahnung, das ist aushaltbar, es ist vielleicht nicht mehr viele Jahre oder je nach Individuum wahrscheinlich dann. Ne?
Ja, das ist halt das Tückische. Ich glaube, deswegen kommen wir wieder auf das Chamäleon zurück. Mhm. Also es gibt Frauen, die operieren wir, die schildern wirklich glaubwürdig vor der Operation, dass sie sehr, sehr leiden. Und wir nehmen denen das ja auch ab, weil man muss es ja, ich meine, Schmerz und Leid ist sehr individuell. Ja. Was der eine oder die eine gut wegsteckt, da leidet die andere sehr stark. Und wir sehen halt auch, dass wir dann, wenn wir eine Bauchspiegelung machen, in unseren Augen nur eine leichte Form der Endometriose, ich sage jetzt mal 2-3 Herde von wenigen Millimetern, die werden dann entfernt und die Beschwerden sind weg. Mhm. Während andere Frauen, die wir im Rahmen von anderen Operationen operieren, wo wir gar nicht damit rechnen, dass sie Endometriose haben, dann auf einmal wirklich massive Verwachsungen haben, massive Endometriose, Befall und wir planten da zum Beispiel eine ganz andere Operation und fallen da in so eine Falle hinein. Mhm. Und wir fragen die Frauen dann nach den Operationen, hatten sie keine Beschwerden? Und die sagen, nö, ich hatte nie Beschwerden. Wieso fragen sie mich das? Ja, weil wir eine massive Endometriose bei ihnen gefunden haben. Und die sind dann häufig total verwundert und blicken zurück und die einen sagen, ja, ich hatte früher schon Beschwerden, aber ich habe das nicht so ernst genommen. Und die anderen sagen, nee, mir geht's gut. Und das ist so eine breite Palette an Symptomen und auch letztendlich an Beschwerden. Und das macht es halt so schwierig zu erfassen.
Das heißt, es könnten auch Frauen, die gar keine Beschwerden haben oder nicht nennenswerte, schon auch eine heftigere Endometriose haben.
Das könnte sein, ja. Ich glaube, auch da möchte ich nochmal den Bogen spannen zu Ihren einleitenden Worten, dass man das heute mehr thematisiert. Mhm. Ich vermute, es ist nicht durch Daten gesichert, aber früher hat man sich vielleicht auch mit einer Kinderlosigkeit mehr abgegeben. Also mehr, wie soll man das sagen?
Abgefunden.
Und man weiß, dass das dann doch häufiger die Frauen waren mit Endometriose, die dann gesagt haben, wenn es nicht passiert, passiert es nicht, dann ist das so, dann sollte es auch nicht sein. Und heute geben sich die Frauen damit halt nicht zufrieden, sondern gehen der Ganzen auf die Spur und versuchen dann auch eine Diagnose zu stellen. Aber ich möchte nochmals sagen, es ist nicht zwingend erforderlich, eine Operation durchzuführen. Und es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob Sie mich das jetzt im Laufe des Interviews noch fragen wollten, es gibt ja den sogenannten Speicheltest. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Also es gibt bestimmte Botenstoffe, die mit der Endometriose zusammenhängen, wo man dann letztendlich ist das ein Unternehmen, was das anbietet, für knapp 700-800 Euro kann man da eine Speichelprobe abgeben und dann schickt man das ein und dann kriegt man dann nach ein paar Wochen das Ergebnis Endometriose, ja oder nein. Und ich möchte davor warnen, weil es noch nicht endgültig bewiesen ist. Es war eine Studie mit 250-300 Patientinnen. Es ist noch nicht durch andere Studien abgesichert. Das bedeutet also, man weiß nicht, wie die Vorselektion war und das ist noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Das erkennt man auch daran, dass die Krankenkassen letztendlich die Kosten dafür nicht übernehmen, weil warum sollte eine Krankenkasse eine Operation bezahlen, die deutlich teurer ist im Gegensatz zu so einem Speicheltest? Also da muss man noch die weiteren Ergebnisse erstmal abwarten.
Wenn wir jetzt nochmal bei der ganz konservativen Behandlung bleiben, bevor man eine Hormontherapie nimmt, welche Schmerzmittel zum Beispiel könnten helfen? Die ganz normalen, also Paracetamol, Ibuprofen oder was gibt es spezielle?
Gut sind die entzündungshemmenden Schmerzmedikamente und dafür steht zum Beispiel Diclofenac ist dafür sehr bekannt, das nimmt man dann auch zum Beispiel bei Gelenkentzündung und Ibuprofen hat auch einen guten entzündungshemmenden Anteil, Paracetamol ist jetzt nicht so dafür bekannt und Aspirin kann zwar auch Entzündungen hemmen, aber das muss man dann schon in einer sehr hohen Dosierung nehmen, sodass ich davon erstmal abraten würde.
Und Diclofenac ist verschreibungspflichtig oder rezeptpflichtig?
Nein, Diclofenac kriegen Sie so in der Apotheke.
Und das sollte man dann einfach während der Beschwerden nehmen?
In der Phase, wo man Beschwerden hat, geht man davon aus, dass man eine erhöhte Entzündungsphase hatte und das Diclofenac kann das Ganze hemmen. Nicht unterdrücken, aber zumindest ablindern. Wobei man bei Diclofenac vorsichtig sein muss, weil das kann zu Magenproblem führen. Deswegen sollte man das, wenn man es dann nimmt, tatsächlich in Kombination mit einem Magenschutzpräparat nehmen.
Mhm. Grundsätzlich, Sie sind spezialisiert auch, ist nicht schlimm, wir hören hier gerade so ein bisschen Fizzy Drink. ist ein schönes Geräusch. Sie kümmern sich um dieses Krankheitsbild und versuchen Frauen zu helfen und helfen Frauen auch. Wie würden Sie sagen, auch im Vergleich zu anderen Krankheitsbildern, Diagnosen, die Sie stellen und die Patientinnen, die Sie dann behandeln, Wie spannend ist das für Sie als Arzt, Endometriose zu finden und da auch so ein bisschen Detektivarbeit zu machen?
Also wir erleben halt Extreme. Wir erleben Extreme und das, damit beschreibe ich jetzt zum Beispiel die 18-jährige junge Frau, die so leidet und eine Pille nicht verträgt, die wir dann operieren, bis zu der 42-jährigen Frau mit unerfülltem Kinderwunsch, die das jetzt seit Jahrzehnten versucht, nicht schwanger wird und man dann möglicherweise, ich will das jetzt gar nicht so hochhängen, weil wir sind nicht die Retter, wir können nicht alles retten, aber wo man dann durch Operationen dann tatsächlich schon die Wahrscheinlichkeit an einem Empfängnis erhöhen kann. Und das sind so die Extreme, die wir erleben. Es ist so, dass Endometriose teilweise so aggressiv wachsen kann, dass man sogar Organe entfernen muss. Also es kann zu Darmteilresektionen kommen. Es kann dazu kommen, dass man einen Teil der Blase entfernen muss, dass man die Harnleiter nochmal neu einpflanzen muss. Aber nochmal, ich möchte das betonen, das ist eher die Ausnahme. Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir Aufklärung betreiben. Und da ist das Operative natürlich wichtig, aber wichtig ist auch, dass wir uns als Gesamtaufklärer verstehen, nicht nur wie Gynäkologen in den Kliniken, sondern halt auch über die sozialen Medien, über den Austausch auch mit Freundinnen, mit Familie, über den Austausch mit den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen. Und wir sind dann letztendlich so diejenigen, die sehen sich als Teil des Puzzles. Und wir operieren, also mir fällt jetzt keine Endometriose ein, wo wir einen großen Bauchschnitt machen mussten. Wir kommen in der Regel mit drei Einstichen aus. Man spricht da von einer Bauchspiegelung. Das ist ein minimalinvasiver Eingriff. Und im Rahmen dessen kann man eigentlich schon auch durch die Lupenvergrößerung alles darstellen und so beheben, als hätte man vor, ich sage jetzt mal, 10, 20 Jahren noch einen großen Bauchschnitt benötigt. Das bedeutet aber nicht, dass es zusammenhängt dann letztendlich mit den Schmerzen nach der Operation und auch nicht mit der Phase, bis man dann wieder ja ausgeheilt ist. Denn jede Operation kann natürlich wieder zu neuen Beschwerden führen. Es kann zu Verwachsung führen, wenn man Teile im Bauchbereich operiert. Dann kann es zu einem Verlust der Schutzschicht kommen. Es kann so kommen, dass dann Bereiche wieder verkleben. Auch dahingehend haben wir uns weiterentwickelt. Wir verwenden da spezielle Operationstechniken, um gerade das nicht eintreten zu lassen, dass da nach einer umfangreichen Operation, wo man viele Verwachsungen über eine lange Zeit gelöst hat, dass es dann zu neuen Verklebungen kommt.
Kann man etwas zusätzlich machen, um diese Schutzschicht zum Beispiel zu stärken im Körper? Gibt es etwas, was man sonst machen kann, außer Medikamenten? Ich weiß es nicht. Lebensweise, Ernährung, irgendetwas, Stoffe, die das schützen?
Dazu gibt es leider keine validen Daten. Also ich möchte es nicht klein sprechen, weil ich glaube, das hat auch definitiv seinen Stellenwert. Und es gibt in der Medizin so einen Spruch, wer heilt, hat Recht. Und am Ende des Tages ist es so, wenn es den Frauen dadurch besser geht, dass sie Ernährung umgestellt haben oder wenn sie zum Beispiel traditionell chinesische Medizin betreiben oder auch Yoga. Also alles, was zum Wohlbefinden beiträgt, letztendlich führt auch dazu, dass es dann möglicherweise weniger Symptome gibt. Aber das Problem wird nicht behoben.
Wie sehen Sie die Zukunftsaussichten? Also es wird viel immer noch mehr herausgefunden, es wird mehrere Studien geben. Was könnte ein Ausblick sein, wie Endometriose mal diagnostiziert und dann behandelt werden könnte?
Wow, also ich bin wirklich begeistert. Sie stellen sehr, sehr gute Fragen. Also
Dankeschön.
Ich denke, wichtig ist, dass man das frühzeitig findet. Dass man bei der Frauenärztin, beim Frauenarzt schon die jungen Frauen darauf anspricht und vielleicht wird sich dieser Speicheltest durchsetzen, vielleicht wird er auch irgendwann von den Kassen vergütet und dann kann es sein, dass man dann mit frühzeitig eine Diagnose bekommt. Ich denke, es wird auch eine Entwicklung im Bereich der Genetik geben. Das heißt also, man weiß, allein dieser Speicheltest, der untersucht ja ganz bestimmte Veränderungen, die typisch sind für Endometriose. Und so ähnlich wie in der Krebstherapie untersucht man bestimmte Gene, die sich dann verändert haben. Es ist möglicherweise so, dass allein durch eine Blutentnahme dann bestimmte Marker dann aufleuchten, wo man dann auch vielleicht unterscheiden kann, ist es eher eine milde Form, die erwartet wird, oder ist es eine Form, wo man sagt, ui, das ist so die typische Kandidatin, die dann halt schwere Organschäden bekommt. Ich wünsche es mir so, dass es sich in diese Richtung entwickelt. Ob es sich so weit entwickeln wird, kann ich noch nicht abschätzen. Aber es ist klar, wir helfen viel mit den Operationen und Sie haben mich in der vorherigen Frage gefragt, wie es mir dabei geht. Es geht mir gut, wenn ich Menschen helfen kann. Es geht mir umso besser, wenn ich dann hinterher so die Bestätigung bekomme, insbesondere bei Frauen, die vorher starke Beschwerden hatten, die sich dann bei mir melden und sagen, vielen Dank, es ist jetzt deutlich besser geworden. Oder bei Frauen, die dann jahrelang unerfüllten Kinderwunsch hatten und mir dann auf einmal unerwarteterweise Monate oder vielleicht Jahre später dann Fotos von ihren Neugeborenen schicken. Das gibt einem schon sehr viel Energie und sehr viel Antrieb. Aber letztendlich muss man die Entwicklung dahingehend abwarten. Denn wir operieren ja auch nicht nur Endometriose, wir machen hier auch andere Operationen, auch die Richtung Kinderwunsch gehen. Wir operieren auch Frauen mit Krebserkrankungen und da gibt es ja auch eine enorme Entwicklung, sodass man heutzutage bei bestimmten Krebserkrankungen gar nicht mehr operiert, sondern primär halt vorher mit Medikamenten das Ganze versucht erstmal zu verkleinern oder vielleicht sogar verschwinden zu lassen. Und das ist schon eine tolle Entwicklung, aber da sind wir im Bereich der Endometriose noch leider von entfernt.
Vielleicht aber eines Tages oder in ein paar Jahren doch schon weiter. Vielen Dank. Vielen Dank für die vielen guten Antworten und das Erklären dieser besonderen Diagnose, dieser besonderen Erkrankung. Kamelia, und vielleicht finden wir noch, wenn ich den Podcast hier zusammenschreibe und da einen Shownotes schreibe, vielleicht fällt mir da noch irgendwie ein schönes Gleichnis ein. Aber Chamäleon finde ich auch noch nicht gut. Und dieses Spiel, ich weiß nicht, wie das heißt, wo die Köpfe da rauskommen, wo man immer versucht, die zu greifen, ist auch nicht optimal. Also vielleicht fällt uns da noch was Besonderes ein. Also vielen lieben Dank dafür.
Sehr gerne.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn euch etwas auf der Seele brennt, wo ihr denkt, da müsste man unbedingt mal sprechen, bitte schreibt mir gerne. Ich freue mich über Themenzusendungen. Und nochmal vielen Dank fürs Zuhören, euch einen schönen Tag und bitte niemals vergessen, vor allem ihr Mamas, seid die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Das war Mama La Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.